Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend und willkommen zur Kultur vom Tage. Wir sprechen gleich über die Verleihung des Booker Prize 2020 an den Schotten Douglas Stewart. Nach Paderborn und Berlin sind nun auch in Potsdam auf Schloss Sizilienhof in den Räumen der Drei-Mächte-Konferenz ölige Schmierereien gemeldet worden. Wir fragen, ob sich ein gemeinsames Motiv für die Taten erkennen lässt. Und wir berichten von einer mehrtägigen internationalen Opernkonferenz und der Auflösung der Stasi-Unterlagenbehörde durch den Bundestag. Der Booker Prize ist der wichtigste britische Literaturpreis, vergleichbar mit dem Prix Goncourt in Frankreich, dessen Verleihung wegen der landesweit geltenden Schließung der Buchhandlung in diesem Jahr auf den 30. November verschoben wurde. Heute Abend hat eine Jury aus Verlegern und Kritikern, einem Schriftsteller sowie kompetenten Leuten aus dem Buchhandel, Buchagenturen und Bibliotheken ihre Entscheidung getroffen, und darüber rede ich mit Thomas Speckhofen in London. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Brinkmann.
Wie lief denn das zeremoniell beim Booker Prize mit all den Corona-Einschränkungen ab?
Ja, verschoben werden musste es nicht, aber es war in der Tat ganz anders, als ich es in den vergangenen Jahren kennengelernt habe. Bislang war das ja immer in der Londoner Guildhall. Das ist ein prachtvolles Gebäude hier in London, ein festliches Ereignis, viel Glanz, viel Glamour. Diesmal im Roundhouse, eine betont coole Location in Camden, auch eher ein cooler, ein hipper Stadtteil. Ich habe da ein paar Konzerte gesehen, da passen normalerweise hunderte Leute rein. Da war jetzt keiner, das war menschenleer. Ein Moderator auf der Bühne, die Juryvorsitzende war dabei, Bernardine Evaristo war dabei, die vergangenes Jahr ja zu den beiden Preisträgern gehörte, und alle anderen waren zugeschaltet. Ob das jetzt Margaret Atwood war, die andere Preisträgerin vom vergangenen Jahr, ob das die Duchess of Cornwall war, Camilla, die traditionell ein Grußwort spricht, Barack Obama war auch dabei, sagte per Grußwort oder per Videoschalte ein paar Worte. Naja, und auch die 6 Kandidatinnen und Kandidaten, die ja aus der ganzen Welt diesmal kamen, USA, Asien, Afrika, alles zugeschaltet. Was ich eine schöne Idee fand, muss ich sagen, das war, dass es von allen 6 kurze Auszüge aus ihren Büchern gab, und die wurden vorgetragen von Schauspielern. Die standen im leeren Old Vic, das ist ein Theater an der anderen Seite der Themse, und die gestalteten diesen kurzen Textauszug quasi als Monolog. Und das war so, naja, wenigstens mal so ein kleines bisschen Leben in dem alten Theater und auch mal ein bisschen was an kleinen Auftritten für diese Schauspielerinnen und Schauspieler. Das tat ganz gut.
Die Nachricht über den Gewinner des Booker Prize ist eben auch schon durch die Nachrichten gegangen. Der Mann heißt Douglas Short, kommt aus Schottland. Er hat die begehrte mit 50.000 Pfund dotierte Auszeichnung bekommen. Wovon handelt denn nun sein Buch Shaggy Bane?
Eigentlich von seiner eigenen Jugend. Er ist in Glasgow aufgewachsen. Douglas Stewart ist jetzt inzwischen 44 Jahre alt, lebt seit 20 Jahren in New York, ist vor vielen Jahren ausgewandert. Aber eben seine Kindheit, seine Jugend hat er in Glasgow verbracht. Douglas Stewart. Und er beschreibt in Shaggy Bane, wie ein kleiner Junge, nämlich Shaggy, das ist der Kleine, in diesem Glasgow der 80er Jahre aufwächst. Ein bisschen zurückerinnern. Man muss nicht die Crown gesehen haben, um zu wissen, das war die Zeit von Maggie Thatcher. Viel Armut im ganzen Land, vor allem im Norden Großbritanniens, auch in Glasgow. Und er wächst dort mit einer Mutter auf, die er zwar sehr liebt und die aber mit dem Alkohol zu kämpfen hat. Und er hat selbst heute gesagt, das ist eigentlich ein Buch über die Liebe, diese unbedingte Liebe, die ein kleiner Junge oder die man überhaupt als Kind gegenüber Eltern hat, selbst wenn sie straucheln im Leben. Ich muss sagen, das war nicht eine immer leichte Lektüre, als ich das gelesen habe. Die Jury sagt selbst, man weiß auch nicht immer, ob man lachen oder weinen soll. Aber am Ende ist wohl die Entscheidung einstimmig und einmütig und schnell gefallen. Die Juryvorsitzende sagte, eine Stunde haben wir gebraucht für die letzte Jury-Sitzung. Und sie glaubt, das Buch ist dazu bestimmt, ein Klassiker zu werden. Und dieser Shaggy auch eine Figur, die man nie wieder vergessen wird.
Bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch haben wir in der Fazitredaktion gemerkt, dass viele der 6 Titel, die auf die Shortlist gekommen sind, bei uns ja doch gänzlich unbekannt sind. Und auch Kritikerinnen, ja, die für uns rezensieren, standen da gewissermaßen auf dem Schlauch. Was macht denn diese Shortlist, Herr Speckhofen, so besonders?
Ich glaube, Frau Brinkmann, da muss sich niemand für schämen, wenn er von diesen 6 Autorinnen und Autoren niemanden kennt. Das sind keine großen Namen, das sind keine erfolgreichen Autoren bislang gewesen. Es sind ja sogar 4 Debütanten darunter gewesen. Also von den 6 Kandidaten haben 4 zum ersten Mal einen Roman veröffentlicht. Eine, ich würde mal sagen, auch mutige Entscheidung der Jury. Das muss man ja erstmal begründen können, warum ein Romananfänger deutlich besser ist als zum Beispiel eine Hilary Mantel, die für ihren dritten Teil der Thomas Cromwell-Biografie ist nicht mehr von der Longlist auf die Shortlist geschaffen hat. Also es war schon auffällig, dass es wirklich allesamt Nobodies waren, auch hier im englischsprachigen Raum kein großer Name. Dass es dann ein Debütant wie Douglas Stewart wird, ist dann schon wieder nicht überraschend, weil die Chancen dafür ganz gut stehen. Er selbst ist ja erst spät zum Schreiben gekommen. Er ist eben, wie gesagt, 44. Seine Mutter starb am Alkohol, da war er 16 und er ging dann weg aus Glasgow. Er hat in London studiert, ist dann nach New York ausgewandert. Naja, und hat jetzt eben mit seinem Romandebüt tatsächlich den Booker geholt.
Diverse Kulturpreise und Kunstrankings sind in diesem Jahr ausgesprochen politisch gewesen. Wir haben gestern gerade in Fazit die aktuelle Top 100 des Kunstmagazins Monopol kommentiert. An Position 1 ist die Black Lives Matter-Bewegung gestellt worden. Erkennen Sie beim diesjährigen Booker Prize auch Einflüsse von Black Lives Matter und der immer noch relevanten MeToo-Bewegung?
Naja, also wie sehr sich solche Bewegungen tatsächlich konkret auf die Auswahl einer Jury bei ihren Büchern auswirkt, finde ich schwer zu sagen, weil wir sind ja nicht bei den Jury-Sitzungen dabei, kriegen die Diskussionen nicht mit, kennen auch da keine Protokolle von, wenn da überhaupt welche angefertigt werden. Was man schon sagen kann, ist, dass diese Black Lives Matter-Bewegung hier in Großbritannien eine besondere Rolle gerade in den vergangenen Wochen und Monaten gespielt hat. Das hat ganz viel mit der britischen Kolonialgeschichte zu tun. Hier sind ja mehrere Statuen vom Sockel geholt worden. Das hat hier schon den Sommer und den Herbst mehrere Wochen lang die gesellschaftliche Diskussion, ich will nicht sagen dominiert, aber schon mit da reingespielt. Ich glaube aber, das große Stichwort beim Booker-Preis in diesem Jahr war Diversity, also wie breit gestreut die Herkunft der Kandidaten war, die Ethnien, die Sexualität aller Sechse. Das haben auch verschiedene Zeitungen immer wieder hervorgehoben und gesagt, noch nie gab es eine solche Vielfalt. Und beeindruckend fand ich, was Margaret Busby gesagt hat, das ist die Juryvorsitzende, sozusagen eine der großen Damen der britischen Verlagslandschaft. Sie kommt aus Ghana, hat in den 60er Jahren ihren Verlag hier gegründet und hat heute Abend gesagt, man kann an der Auswahl sehen, wie fortschrittlich der Booker-Preis geworden ist, aber eigentlich ist es ja auch schade, dass man diese Vielfalt noch hervorheben muss und man nicht davon ausgehen kann, dass sie selbstverständlich ist.
Der Booker Prize 2020 geht an den in New York lebenden Schriftsteller Douglas Stewart. Er hat den Roman Shaggy Bane geschrieben. Dank für all die Informationen, Herr Speckhofen, und noch einen angenehmen Abend.
Gern, gleichfalls. Danke. Tschüss.
Mitte Juli wurden im Kreismuseum Wewelsburg etwa 50 Objekte mit einer öligen Flüssigkeit beschädigt. Und am 3. Oktober waren mehr als 60 Skulpturen, Bilder, Antiken auf der Museumsinsel in Berlin das Ziel mutwilliger Attacken, wieder mit Öl. Bis der Vorfall öffentlich wurde, verstrichen ein paar Wochen. Die Ermittlungen sollten nicht behindert werden. Vor die Presse trat die Leitungsspitze der Museen, weil der Deutschlandfunk und die Zeit darüber berichten wollten. Und nun ist unser Kollege Stefan Koldehoff, Redakteur und Moderator im Deutschlandfunk, wieder einmal an zurückgehaltene Informationen gekommen. Guten Abend, Herr Koldehoff.
Guten Abend.
Nach der Wewelsburg in Paderborn und der Museumsinsel hat es wieder Ölschmierereien gegeben, dieses Mal in Schloss Zizilienhof, also dem Ort, wo im Sommer 1945 die Potsdamer Konferenz stattfand und die 3 Siegermächte über die Neuordnung Deutschlands entschieden. Was ist da geschehen? Was hat man gefunden?
Im Grunde genommen ganz Ähnliches wie auf der Wewelsburg und wie später auf der Museumsinsel, und zwar zeitlich dazwischen, Mitte September nämlich. Es ist aber eben erst jetzt bekannt geworden. Auch dort sind Kulturgegenstände, Kunstwerke mit Öl, mit pflanzlichem Öl besprüht worden. Zum Beispiel die Skulptur einer Amazone des französischen Bildhauers Louis Tourillon. Die steht in Schloss Zizilienhof in der Nähe des Arbeitszimmers der US-Delegation, die damals über die Zukunft Deutschlands verhandelt hat. Es gibt aber weitere Ölspuren auch im Kaminzimmer und in jenem Raum, in dem in die historische Ausstellung zur Geschichte des Schlosses und der Potsdamer Konferenz eingeführt wird.
Und hat es wieder keine Botschaft gegeben, die da hinterlassen wurde?
Nein, das ist das Merkwürdige. Also man fragt sich ja nun inzwischen, und ich glaube, wir können jetzt, nachdem der dritte Fall bekannt geworden ist, alles nach gleichem Muster davon ausgehen, dass es kein Zufall ist und dass es nicht irgendwelche Wahnsinnigen sind, die da nach Lust und Laune Kunstwerke beschädigen, zerstören. Man müsste dann ja wenigstens davon ausgehen, dass diese Menschen wollen, dass ihre Tat bekannt wird oder dass das Motiv bekannt wird, dass es irgendwo ein Bekennerschreiben gibt oder eine Videobotschaft. Überhaupt nichts und im Fall Sizilienhof nach unseren Informationen noch nicht mal Kameraaufnahmen, weil es dort keine Kameras gibt.
Kann man dann trotzdem etwas entdecken oder mutmaßen, was die jüngste Beschädigung mit den Taten an den anderen beiden Orten verbindet?
Also es ist tatsächlich Spekulation, aber es ist zumindest eine Spekulation, die sich auf Indizien begründet. Wenn man sich überlegt, dass alle drei Orte eigentlich eine politische Bedeutung haben, vor allen Dingen für politisch rechtsdenkende Menschen in Deutschland, dann könnte man schon so etwas wie einen roten Faden zumindest vorsichtig ziehen. Fall 1, die Wewelsburg am 12. Juli. Die Wewelsburg war ein Ort, an dem sich SS-Obersturmbannführer getroffen haben. Eine Art Wallfahrtsort, ein Ort, an dem die Nationalsozialisten auch esoterische Gedanken verfolgt haben. Das war ja durchaus beliebt bei einigen von denen. Und da gibt es in einem großen Saal im Erdgeschoss die sogenannte Schwarze Sonne, ein Bodenmosaik. Das ist so ein Symbol, das sieht aus wie drei übereinander leicht verschobene Hakenkreuze. Und das ist heute ein beliebtes Symbol von Rechtsextremen oder Neonazis. Das Hakenkreuz ist ja verboten, also schmückt man sich mit dieser schwarzen Sonne. Die hat ihren Ursprung tatsächlich auf der Wewelsburg. Und Menschen von dort, die ihren Namen nicht so gern im Radio hören wollen, haben uns gesagt, dass es dort auch schon mal wegen der esoterischen Bezüge eine Verbindung zur Satanismus-Szene gegeben hat, die sich dort gelegentlich wohl getroffen hat. Schloss Sizilienhof, Sie haben es vorhin gesagt, der Ort der Potsdamer Konferenz, der Ort, an dem über das Schicksal Deutschlands nach dem Krieg entschieden wurde, in dem sich aber eben auch ganz klar manifestierte, der Nationalsozialismus hat verloren, ist zu Ende, ist besiegt und wo dann eben überlegt wurde, nationalsozialistische Kriegsverbrecher und Täter vor Gericht zu stellen, die Reparationsforderungen festgelegt wurden, die Strukturen für die Bundesrepublik festgelegt wurden. Das ist eben ein Staat, die Bundesrepublik, die von vielen Rechten, den Reichsbürgern, den sogenannten zum Beispiel, schlicht abgelehnt wird. Die behaupten ja, die Bundesrepublik ist nur eine GmbH, das Deutsche Reich lebt weiter. Also auch da ein politischer Bezug, der nach rechts deutet. Und bei der Museumsinsel war ja relativ früh schon bekannt geworden, dass es vor allen Dingen über den Telegram-Account beispielsweise des Kochs Attila Hildmann, der der rechten Szene zugehört und das auch selbst ganz offen sagt, behauptet wurde, das Pergamon-Museum, dort stünde der Thron des Satans, das sei das Zentrum, der, das sind jetzt alles Zitate, bitte, globalen Satanisten-Szene und Corona-Verbrecher. Hildmann hat zum Beispiel einen Aufruf weiter verbreitet, das Pergamon-Museum, der Baal-Tempel, das Allerheiligste der Satanisten, müsse abgerissen werden. Wenige Wochen darauf, am ersten Tag, an dem nach Corona überhaupt das Museum wieder zugänglich war, nach der Corona-Schließung, findet dann tatsächlich dieses Attentat auch statt. Also ganz vorsichtig formuliert, es sind alles drei Taten, die sehr gleich sind, mit sehr gleichen Mitteln und die irgendwie zumindest Bezüge in die rechte Szene aufweisen.
Wissen Sie, Herr Kollhoff, ob in diese Richtung hin ermittelt wird? Also ob genau das zusammengesehen wird?
Da sagt die Polizei im Moment wenig. Das Einzige, was wir da als Information bekommen haben, ist, dass man bislang überhaupt keine Spur habe. Und ob der Fall in Potsdam, über den wir nun heute zum ersten Mal berichten, ob der überhaupt schon angezeigt wurde, das ist auch nochmal eine ganz andere Frage.
Also auch diese Schmierereien sind geheim gehalten worden. Wir reden jetzt darüber. Trotzdem muss natürlich die Frage erlaubt sein, wie sinnvoll Berichterstattung ist. Ob nicht vielleicht doch Diskretion besser wäre, um die Ermittlungen und die Kunst letztlich auch vor Nachahmung zu schützen?
Das ist ein zweischneidiges Schwert, da haben Sie völlig recht. Und es gab so eine Diskussion auch unmittelbar nach den Vorkommnissen auf der Museumsinsel am 3. Oktober zwischen der Polizei und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Die einen waren der Meinung, wir sollten öffentlich fahnden, wir sollten auch an die Öffentlichkeit gehen mit diesen Vorkommnissen, während die andere Seite, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, das unseren Informationen Informationen zufolge abgelehnt hat, unter anderem auch, weil man Kritik an den eigenen Sicherheitsmaßnahmen befürchtet hat. Auf der anderen Seite haben wir mit vielen, vielen Museumsdirektorinnen und Direktoren im Zusammenhang mit der Museumsinsel gesprochen, um zu fragen, wusstet ihr, was da passiert ist? Und das Entsetzen war einhellig groß, dass man nichts wusste. Dass man von den Kolleginnen und Kollegen, man muss es ja nicht über die Öffentlichkeit machen, aber nicht mal intern informiert wurde, denn Täter waren nicht gefasst. Das heißt, es lief immer noch jemand umher, konnte weitere dieser Taten begehen und ob in den mutmaßlichen Spritzen oder Plastikfläschchen oder was auch immer immer nur Pflanzenöl ist oder nicht irgendwann auch mal eine Säure oder noch schlimmere Stoffe, das konnte auch niemand garantieren und deswegen die Entscheidung, journalistisch solche Fälle öffentlich zu machen.
Im Potsdamer Schloss Cäcilienhof wurden schon im September Skulpturen und historische Räume beschmiert. Es ist seit dem Sommer der dritte nun bekannt gewordene Fall mutwilliger Beschädigung mit öligen Substanzen. Über diese Taten und mögliche Zusammenhänge habe ich mit meinem Deutschlandfunk-Kollegen Stefan Koldorf gesprochen. Herr Koldorf, danke schön für die Auskünfte.
Sehr gern.
Tausende Berliner stürmten am 15. Januar 1990 in die alte Zentrale des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit. Offiziere, die sie dort antrafen, wurden beiseite geschoben. Es waren Bürger, die Vernichtung von Millionen Akten verhinderten und mehr als 3 Millionen Menschen haben in der dafür gegründeten Behörde Einsicht in ihre Akten verlangt. Nach langen Diskussionen hat der Bundestag heute mit breiter Mehrheit beschlossen, dass die Stasi-Akten Mitte kommenden Jahres, wenn der Vertrag des derzeitigen Beauftragten für die Stasi-Unterlagen ausläuft, in das Bundesarchiv überführt werden. Christiane Habermals hat die Diskussion im Parlament verfolgt. Die heute getroffene Entscheidung sei keinesfalls ein Schlusspunkt, betonte Kulturstaatsministerin Monika Grütters.
Sondern ganz im Gegenteil, es ist die Fortsetzung der Aufarbeitung unter gesamtdeutschen Vorzeichen. Eine späte deutsch-deutsche Vereinigung, wie es vor einigen Tagen in einer Sonntagszeitung so treffend formuliert war.
Auch die Akteneinsicht werde uneingeschränkt weitergehen, versicherte Grütters. Ja, sie werde sich sogar verbessern durch Digitalisierung und bundesweite Zugänglichkeit.
Mit dem jetzt vorliegenden Gesetz wollen wir die Stasi-Unterlagen dauerhaft und für künftige Generationen bewahren, als Teil unseres gesamtstaatlichen Gedächtnisses und unter dem juristischen Dach des Bundesarchivs im Kontext weiterer Archivbestände, die einen Bezug zur ehemaligen DDR und zur Zeit der deutschen Teilung haben.
Auch das Amt des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, des Herrn über die 111 Kilometer Akten, das vor Roland Jahn von Joachim Gauck und dann von Marianne Bürtler ausgeübt wurde, wird es ab dem nächsten Sommer nicht mehr geben. Stattdessen soll am Bundestag ein Bundesbeauftragter für die Opfer der SED-Diktatur eingerichtet werden, gewählt für jeweils 5 Jahre. Eine wichtige Errungenschaft für die Opfer, erklärte die Vorsitzende des Kulturausschusses im Bundestag, die SPD-Abgeordnete Katrin Budde.
Mit der Einrichtung eines Opferbeauftragten beim Deutschen Bundestag geben wir den Opfern und Verfolgten ihren Anliegen eine Stimme, ermöglichen mit größtmöglicher Unabhängigkeit den Bundestag, seine Gremien und andere öffentliche Stellen zu berichten, zu beraten, auf Notwendiges hinzuweisen und wenn nötig auch weitere Gesetze zu veranlassen.
Die Entscheidung wurde von einer breiten Basis aus CDU, SPD, FDP und Grünen mitgetragen. Unumstritten war sie nicht. Denn die Akten seien auch wichtiges Kulturgut, die Stasi-Unterlagenbehörde ein hochsymbolischer Ort, so der Einwand von früheren Bürgerrechtlern. Bis zuletzt gab es Kritik, unter anderem vom SPD-Politiker Wolfgang Thierse und dem früheren DDR-Bürgerrechtler und Theologen Richard Schröder. Die bemängelten, dass die Stasi-Behörde und ihre Forschungsabteilung auch unter dem Dach des Bundesarchivs weiterhin eine Sonderstellung behalten werde. Damit bleibe der Blick auf die DDR-Geschichte zu sehr verengt auf die Stasi. Der eigentliche Machtapparat und die SED, deren Nachfolgepartei im Bundestag sitze, sei dadurch aus dem Fokus geraten. Die Linksfraktion unterstützte heute die Neuregelungen, enthielt sich aber, weil in ihren Augen die Finanzierung der Aufarbeitung nicht ausreichend gesichert sei. Kritik kam von der AfD.
Mit dem Gesetz, das heute eine Mehrheit in diesem Hause beschließen wird, beerdigt der Deutsche Bundestag eine der herausragendsten, wenn nicht die herausragendste Errungenschaft, ein weltweit einmaliges Erbe der friedlichen Revolution.
so der bildungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag, Götz Frömming. Die breite Mehrheit im Bundestag sieht das anders und stimmte heute für die Neuregelungen, die auf Grundlage eines von Roland Jahn und dem Leiter des Bundesarchivs Michael Hollmann entwickelten Konzeptes erarbeitet wurden. Die Aufarbeitung der DDR-Geschichte bleibe noch lange ein wichtiges Thema für die Gesellschaft, betonte der FDP-Politiker Thomas Hacker.
Eine Gesellschaft, die stark sein will gegen populistische Verführer, braucht Forschung über totalitäre Systeme, sie braucht Bildungsarbeit, um die Geschichte, den Terror und die Schrecken auch der kommunistischen Diktatur auf deutschem Boden für die junge Generation zu erschließen.
Die Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft ist ebenfalls zufrieden. Vor allem die Einrichtung eines Opferbeauftragten war lange von ihr gefordert worden. Beschlossen wurde heute auch, die Außenstellen der Stasi-Unterlagenbehörde in den neuen Bundesländern von bislang 12 auf 5 zu reduzieren. Damit bleibt in jedem Land eine Zweigstelle mit Archivstandort erhalten.
Der Bundestag hat heute die Auflösung der Stasi-Unterlagenbehörde beschlossen. Christiane Habermals berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Autorin Ulrike Dresner ist für ihren Roman Schwitters mit dem Bayerischen Buchpreis ausgezeichnet worden. Das teilten die Preisrichter am Abend in München mit. Bei den Sachbüchern siegte Jens Malte Fischer mit Karl Kraus. Der Bayerische Buchpreis wird seit 2014 jedes Jahr verliehen. Die Gewinner in den Kategorien Sachbuch und Belletristik erhalten jeweils 10.000 Euro. Normalerweise diskutieren die Juroren vor Publikum darüber, wer die Auszeichnung erhalten soll. Zuschauer waren aber in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht zugelassen. Auch die Autoren konnten nicht dabei sein. In den USA wurden die National Book Awards vergeben. In der Kategorie Belletristik wurde Charles Yu für seinen Roman Interior Chinatown geehrt. Als bestes Sachbuch wurde The Dead Are Arising, The Life of Malcolm X von Tamara und Les Payne ausgezeichnet. Leer ausgegangen ist die in Hamburg geborene Schriftstellerin Anja Kampmann. Sie war in der Kategorie für übersetzte Literatur nominiert, mit ihrem Debütroman Wie hoch die Wasser steigen, der auf Deutsch 2018 im Karl Hanser Verlag erschien. Bei der Verleihung habe es für sie nichts zu verlieren gegeben, sagte Kampmann im Deutschlandfunk Kultur.
Alleine, dass das Buch jetzt in so einer guten Übersetzung vorliegt, ist ja toll. Dass es dann irgendwie auch noch so gelesen und verstanden und gewürdigt wird, ist 2,5 Jahre nach Erscheinen immer noch wahnsinnig schön. Wenn man dran sitzt und quasi schreibt, dann ist man ja eigentlich sehr lange, sehr im Wagen. Und auch jetzt einfach, dass es da so verstanden wird, ist toll.
Die National Book Awards gelten neben den Pulitzer-Preisen als bedeutendste Literaturauszeichnung der USA. Das Bundeskartellamt hat die Gründung einer gemeinsamen Vertriebsgesellschaft der beiden Bucheinzelhändler Thalia und Osiander genehmigt. Obwohl dadurch eine große Handelsplattform entsteht, sieht das Kartellamt den Wettbewerb auf dem freien Markt nicht als gefährdet an. Anne Burkhardt.
Thalia ist die größte Buchhandelskette in Deutschland mit bundesweit 312 Filialen. Osiander betreibt aktuell 72 Buchläden, die überwiegend in Süddeutschland liegen. Beide Unternehmen sind außerdem auch im Onlinehandel tätig. Zusammen haben sie nun eine sehr starke Position, gibt das Bundeskartellamt in Bonn zu, aber ohne den Wettbewerb zu behindern. Ausschlaggebend dafür sei die gesetzliche Buchpreisbindung. Weil Bücher überall gleich viel kosten, seien kleine lokale Buchläden dadurch nicht im Nachteil, so das Kartellamt.
Matthias Schulz bleibt für weitere 4 Jahre Intendant der Staatsoper unter den Linden. Der Stiftungsrat der Stiftung Oper in Berlin stimmte der Vertragsverlängerung bis 2024 zu. Der 42-Jährige hatte vor 2 Jahren die Nachfolge von Jürgen Flimm auf dem Intendantenposten angetreten. Schulz ist seit 2016 an der Staatsoper tätig. Ein Jahr später wirkte er zunächst als Co-Intendant mit Flimm, bevor er 2018 die Verantwortung komplett übernahm.
Das waren die Kulturnachrichten mit Oliver Thoma. Opera Europa ist der Dachverband für Europa, Opernhäuser und Festivals. Er dient der besseren Vernetzung, Fortbildung und dem Gedankenaustausch. Gerade läuft in 7 digital zusammengeschalteten Städten die Herbsttagung unter dem Motto Survival of the Fittest. Es geht also um die Frage, wie Opernhäuser in Como, Helsinki, Madrid, Zagreb und anderswo ihre Existenz sichern können. Der Musikkritiker Uwe Friedrich hat den Austausch für Fazit verfolgt. folgt. Es ging ja heute, Uwe Friedrich, um die Subvention der öffentlichen Hand und um die Zukunft des Opernstreamings, das durch Corona einen unheimlichen Schub erlebt hat. Haben Sie etwas Neues über die Opernsubventionen erfahren?
Interessanterweise ist das gar nicht so genau erforscht bisher wissenschaftlich, welches Opernhaus in welchem Land wie viele Subventionen von wem bekommt. Und schon, wenn man sich in Deutschland umguckt, ist das ja ganz kompliziert. Je nachdem, wer der Träger ist und wer dann Zuwendungen gibt, wer noch Sonderförderungen gibt. Und wenn man eben in die anderen Länder guckt, in England, in Irland zum Beispiel, gibt es da Fördergremien des Arts Council, das sowas bewilligt, wo eben immer wieder Anträge gestellt werden müssen, während man im deutschsprachigen Raum an den Opernhäusern noch immer in der recht komfortablen Lage ist, dass man das Geld bekommt, um Kunst zu machen, und es wird auch gar nicht weiter überprüft. Das scheint sich im Moment etwas zu ändern. In den Niederlanden gab es einen recht spektakulären Fall, dass das Fördergremium der Nationalen Oper in Amsterdam erstmal die Forderung gar nicht bewilligt hat, sondern gesagt hat, da müsst ihr nochmal nacharbeiten, das reicht uns nicht, was ihr uns da anbietet. Und davor haben natürlich alle Angst, alle Opernhäuser. Und ich würde jetzt mal frech sagen, in Deutschland würden da einige mit Gründen zittern. Nicholas Payne, also wenn man mal den Output sich da genauer angucken würde, Nicholas Payne, der Chef von Opera Europa, hat aber sich genau an die gewandt, die Angst haben vor so einer Überprüfung.
Before you all jump up and down in horror,
bevor Sie alle vor Grauen aufschreien, weil wir von der Öffentlichkeit genauer überprüft werden sollen, sollten wir doch lieber sagen, es ist besser, sich aktiv daran zu beteiligen, als von außen gezwungen zu werden.
Haben Sie denn das Gefühl, dass die beteiligten Opernmacher diese Drohung, diese kommenden Veränderungen schon verinnerlicht haben?
Also man spürt schon eine große Verunsicherung, eine große Angst. Denen ist völlig klar, das wird blutig nach der Corona-Krise, weil die Gelder neu verteilt werden. Also wir sehen ja schon, das ist absehbar, die Steuereinnahmen werden sinken. Also wird es auch Bemühungen geben, da zu kürzen. Da hat zum Beispiel der Regisseur Graham Wick gesagt, dass da die Folgen ja einerseits schon spürbar sind, andererseits ja auch vielleicht gar nicht schlecht sein müssen. Ich glaube, dass wir uns schon von der globalisierten Glitzerwelt verabschiedet haben, wo alle wichtigen Theater dieselben Inszenierungen teilen und weiterreichen. Das ist vorbei, oder sollte es zumindest sein. Covid hat uns das Lokale zurückgegeben. Wir werden weniger fliegen, wir werden uns wieder mehr um die Menschen in unserer direkten Umgebung kümmern, so der britische Regisseur Graham Wick.
Das zweite große Thema war der boomende Vertriebsweg des Opern. Streamings, da gibt es einige sehr gelungene Beispiele, andere sind recht schrecklich. Kein Intendant will Schreckliches streamen, aber wurde auch diskutiert, wie man das verhindern kann.
Das blieb natürlich ein bisschen vage, weil jeder davon überzeugt ist, sein Werk, seine Produktion ist es nun wert, der Welt vorgestellt zu werden. Und in der Tat musste man erst mal feststellen, sowas ist teuer, wenn man es gut machen will. Und man braucht richtig gute Leute, um das schon mal ordentlich zu mikrofonieren, und dann muss man auch Leute haben, die eine Bildregie können. Oliver Becker zum Beispiel ist einer dieser Spezialisten, der hier in Berlin ansässig ist.
They are in the US, for example. They are like group of friends who meet at one of them.
In den USA gibt es auch Gruppen von 10 bis 12 Freunden, die eine Watchparty veranstalten. Das ist natürlich toll. Aber wir müssen auch an diejenigen denken, die das auf dem Telefon, auf dem Tablet-Computer oder auf einem kleinen Computerbildschirm anschauen. Es muss für alle funktionieren. Also das sind die technischen Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, damit so ein Streaming klappen kann.
Und wie groß ist die Angst davor, das Publikum anzunehmen? Bequeme Streaming zu verlieren?
Die Angst ist deutlich spürbar. Die hängt natürlich auch damit zusammen, dass durch die Schließung jetzt das Publikum aus dieser Gewohnheit ins Theater gehen so ein bisschen rauskommt. Das ist ja auch etwas, was man als Abonnent dann eben einmal im Monat oder alle anderthalb Monate macht. Und jetzt stellt man so fest, eigentlich ist es auch ganz nett auf dem Bildschirm. Man hat vielleicht seinen Beamer oder seinen großen Flachbildschirm. Aber die Düsseldorfer Sängerin Kimberly Butt Edgar Soller hat da weniger Angst.
It feels strange to me to listen to someone that watched an opera performance.
Für mich klingt es merkwürdig, dass jemand eine Oper schaut auf dem Telefon, während er mit dem Hund Gassi geht, denn für mich ist das wirklich Faszinierende an der Oper, weshalb ich auch immer wieder selbst in Aufführungen gehe. Die Energie im Opernhaus, das vermisse ich eher bei den tragischen Stoffen, während das Online-Format bei Komödien sehr gut funktioniert. Ich weine nie bei Opernstreams, aber ich lache sehr oft. Und als Kimberly Böttger-Soller das sagte, lachte ich selbst auch am Computer. Ich dachte, ja genau, Komödien funktionieren, Tragödien eher nicht. Da möchte man nach wie vor lieber im großen Opernhaus sitzen.
Die Deutsche Oper am Rhein ist eine von 7 europäischen Gastgeberinnen der Herbstkonferenz, die der Dachverband der Opernhäuser in Europa organisiert. Uwe Friedrich hat die Online-Diskussion über Subventionspolitik und das Verhältnis von Live-Erlebnis und Streaming für uns verfolgt. Vielen Dank für den Besuch hier und die Tagung, die geht noch weiter. Der öffentliche Teil wird ab morgen auf YouTube eingestellt. Diesen Freitag wird an den Beginn des Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozesses vor 75 Jahren gedacht. Aus den USA zugeschaltet wird Benjamin B. Ferens. Er war damals der jüngste Chefankläger und ist heute der letzte noch Lebende. 1996 moderierte Ferens in Washington das Veteranentreffen der sogenannten Nürnberger. Und Thomas Fitzel, der diese Zusammenkunft besuchte, wurde Zeuge, wie plötzlich alte Wunden wieder offen lagen. Er schaut nun zurück auf das internationale Militärgericht, das das Urteil über 21 ehemalige Größen des Nazi-Regimes sprechen sollte.
Im Mai war erst der Krieg zu Ende gegangen und schon ein halbes Jahr später konnte in Nürnberg der Hauptkriegsverbrecherprozess beginnen. Das mutet aus heutiger Sicht fast wie ein Wunder an, denn es sollte ja ein fairer, rechtsstaatlicher Prozess werden. Das heißt, es mussten Beweise gesichert und dazu unvorstellbare Mengen an Akten durchsucht werden. In Nürnberg wurde zum ersten Mal auch die Methode des Simultandolmetschens eingesetzt, Deutsch, Russisch, Englisch, Französisch. Aber die Schwierigkeiten waren weniger technischer Art. Siegfried Ramler, der als 14-Jähriger mit den Kindertransporten Wien rechtzeitig verlassen konnte, kam mit den US-Truppen als Übersetzer nach Nürnberg. Er ist einer jener vielen Emigranten, ohne deren Einsatz und Wissen der Prozess gar nicht möglich gewesen wäre.
There were many problems in the, I mean, to give you one specific, which is very important, you know.
Es gab viele Schwierigkeiten. Ein Problem war das, was wir manchmal Nazi-Deutsch nannten. Ein geläufiger Begriff, den jeder kannte, war Sonderbehandlung oder Endlösung. Ein spezieller, mit dem ich zu tun hatte, war das deutsche Wort Erfassen. Erfassen kann nun auf zwei Arten übersetzt werden. Einmal als das physische Ergreifen, zum anderen als Registrieren. Als ich nun am Mikrofon saß und ein Fall, der sich mit der Bevölkerung im östlichen Polen beschäftigte, vorgetragen wurde, übersetzte ich in diesem Kontext Erfassen mit körperlich Ergreifen. Schließlich beschloss der Richter, dass man aus den Akten und dem Gesamtzusammenhang entscheiden werde.
In terms of the total context.
Selbst die Zeugen waren auf dieses Nazi-Deutsch angewiesen. Man wollte ihnen oft auch gar nicht glauben.
Quand j'étais au procès de Nuremberg, un des avocats des SS m'a demandé si tout ce que vous racontez est vrai, comment ça se fait que vous êtes là pour le raconter et que vous avez l'air d'être en bonne santé.
Als ich im Nürnberger Prozess auftrat, fragte mich ein Anwalt, der die SS vertrat, wie es denn sein könne, dass, wenn das alles wahr wäre, was ich hier erzählen würde, ich so gesund aussehe.
Die Französin Marie-Claude Vaillant-Couturier war die spektakulärste Zeugin in Nürnberg. Ihr war vor allem von Anfang an die Bedeutung der Zeugenaussagen der Überlebenden bewusst.
Noch im Lager schrieb ich schon meine Erinnerungen an Auschwitz auf. Denn ich sagte mir, Auschwitz, das ist nicht vorstellbar. Dieser Gedanke war sehr stark unter uns verbreitet, denn wir wussten, dass die Sonderkommandos, das heißt die, die die Leichen aus den Gaskammern herausbrachten, regelmäßig alle 3 oder 4 Monate vergast wurden. Sie wollten keine Spuren hinterlassen. Davon waren wir überzeugt. Aber damals gab es eine internationale Widerstandsorganisation, die beim Herannahen der polnischen Partisanen einen kollektiven Ausbruch plante. Wir sagten uns, auch wenn viele dabei umkommen würden, einige würden überleben, um Zeugnis geben zu können.
Marie-Claude Vaillant-Couturier war 1941 in Paris als Mitglied der Résistance verhaftet und dann erst nach Auschwitz und schließlich nach Ravensbrück in den sogenannten Nacht- und Nebelblock verschleppt worden. Nur 49 von 230 Frauen kehrten aus ihrem Transport nach Frankreich zurück. Nach dem Krieg war sie für einige Jahre die Vizepräsidentin der französischen Nationalversammlung, Ritter der Ehrenlegion und in vielen politischen Ämtern aktiv. Sie inszenierte in Nürnberg regelrecht ihren Auftritt.
Premièrement, je suis passée très très lentement devant eux.
Zuerst ging ich sehr langsam an ihnen vorüber, denn ich wollte sehen, wie sie wohl sein würden, sie, die für diese grauenhaften Verbrechen verantwortlich waren. Und ich stellte fest, dass sie sehr gewöhnlich waren.
Die einzigen NS-Größen wurden geschrumpft auf Normalmaß und entdämonisiert. Auch wenn der Nürnberger Prozess in der deutschen Rechtsgeschichte noch sehr lange ein Fremdkörper blieb und als Siegerjustiz bezeichnet wurde, Märtyrerlegenden konnten in Nürnberg nicht gestrickt werden. Aus den Monstern wurden dort Würstchen. Das konnte die ansonsten großteils dem Prozess gegenüber gleichgültige deutsche Bevölkerung in den Kinowochenschauen anschaulich erleben. Der Prozess war so in vielfacher Hinsicht ein wichtiger Lern- und Lehrprozess. Auch wenn für viele der so engagiert Beteiligten das Ergebnis dann am Ende doch sehr ernüchternd war. Denn bald holte sie die Realpolitik des beginnenden Kalten Krieges ein und das eigentliche Ziel, wie sie dies 50 Jahre nach dem Prozess auf einem Veteranentreffen in Washington als Erklärung proklamiert hatten, die Schaffung eines internationalen Gerichtshofes, der von allen Nationen anerkannt wird, ist bis heute noch nicht erreicht.
Die Ernte war mager, heißt es auch im Buch Lohn des Grauens, das der damals erst 25 Jahre alte US-amerikanische Ankläger Benjamin B. Ferens verfasste. Er ist 100 Jahre alt und wird zum feierlichen Festakt in Nürnberg online zugeschaltet sein. Recht statt Rache heißt das Zeitfragen-Feature, das Sie auf unserer Homepage zum Nachhören finden. Es rekonstruiert den Ablauf des Hauptkriegsverbrecherprozesses, der im Herbst und Winter 1945 46 Nürnberg zu einem Zentrum der Welt machte. Und nun stimmt uns Ulrike Timm auf das ein, was die Feuilletons vom 20. November so bieten.
Kultur betet, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen. Was ist passiert? Konzerte sind verboten, aber Gottesdienste sind erlaubt. Also dachte der Sänger Thomas E. Bauer scharf nach. Wenn man das öffentliche Singen als Gebet verstehen würde, wäre es also erlaubt, schlussfolgerten der Sänger und die Frankfurter Allgemeine. Flux holte der Bariton den Augsburger Domkapellmeister und den Bischof ins Boot und Freitagabend um 6 Uhr geht es los. Dann werden etwa 45 Sänger im Schichtbetrieb ununterbrochen 24 Stunden lang singen, und zwar Messen von Giovanni Pierluigi da Palestrina, der einer Legende nach durch seine Kunst beim Tridenter Konzil 1563 das totale Verbot der Kirchenmusik verhindert haben soll. Man singt so etwa 1 bis 1,5 Stunden, dann schläft man 6 Stunden, singt nochmal. Es gibt einen harten Kern von Sängern, die alle 3 bis 4 Stunden singen, erzählt der Initiator. Der Bischof selbst wird das Ganze geistlich begleiten. Auf idagio.com kann man alles kostenlos per Livestream verfolgen. Vielleicht schaltet ja auch Kulturstaatsministerin Monika Grütters ein. Die spricht ebenfalls in der Frankfurter Allgemeinen von ihren derzeitigen kulturellen Entzugserscheinungen, vor allem aber vom Geld, das nun endlich auch Kultursolo-Selbstständigen weiterhelfen soll. In der FAZ schlussfolgert Jan Brachmann über die Augsburger Marathonsingeaktion. In einer Zeit, da viele Kirchen zu Kulturhäusern umgewidmet werden, wandelt sich hier die zum Kulturgut gewordene geistliche Musik wieder zurück zum Gebet und flieht vor der jäh gefürchteten Nähe zum Bordell in die Kirche. Derweil haben die Niederländer die Silvesterknallerei schon mal abgesagt und in Deutschland positionieren sich nun manche Böllerkrach stark. Silvesterknallerei verbieten hieße sowas wie der geplagten deutschen Seele noch den letzten Funken Freude zu entziehen. In der Taz fällt Erika Zinger
Eigentlich ist die erklärte Böller-Freak dazu nur noch müde Ironie ein. Es muss schon schlimm sein, so eine geplagte deutsche Seele zu sein. Es bleibt einem halt auch wenig. Den SUV soll man nicht mehr fahren, über antisemitische und rassistische Witze darf man nicht mehr lachen, die Klimakrise muss man sich von einem Kind erklären lassen, vor Mund und Nase muss man sich einen Lappen hängen und jetzt werden einem also noch die Böller, das letzte Fünkchen Spaß in diesem Jahr genommen. Seufz. Wie der Krach ums Böllern nun tatsächlich ausgeht, darüber wird noch geknobelt. Wo ist die Kreativität, fragt die Taz und ärgert sich, wie die Debatte über Schulen in der Corona-Pandemie geführt wird. Es beginnt bei der Behauptung, halbierte Gruppen bedeuteten, man brauche doppelt so viel Personal und Räume oder müsse eine Hälfte nach Hause in den Online-Unterricht schicken. Wie wäre es mit halb so viel Unterricht? Viele LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern sagen nach den Erfahrungen vor den Sommerferien, in kleineren Gruppen sei in kürzerer Zeit mehr hängen geblieben als in Massenveranstaltungen von 8 bis 16 Uhr. Und wären jetzt nicht andere Kompetenzen gefragt als binomische Formeln und Konjugation? Warum gehen Schulklassen nicht in den Wald, auch um sich abzulenken von Ängsten und Unsicherheit oder ins Museum? Hier müssen wir die Taz-Kollegin Eiken Bruhn mal kurz unterbrechen. Die Museen haben nämlich zu, aber nichts für ungut. Wälder bleiben natürlich vorerst geöffnet. Was Schönes zum Schluss? Nasenverknubbelung. Ein Comic verlegt den ARD-Tatort zum 50. Jubeljahr nach Entenhausen. Der Fall ist etwas überladen, um im Fernsehkritikerjargon zu sprechen, aber alle Kommissare sind eben auch gleichzeitig an Bord. Zeichnerisch sind sie gut getroffen, findet die Süddeutsche Zeitung. Vielversprechende Geschichten gibt's auch, zum Beispiel die wippschwänzige Wirrschopf-Schnepfe. Stotterstaun seufz.
Soweit Ulrike Timm mit dem Blick in die Presse vom Freitag. Mit einem Stück des Wiener Studiokollektivs Daffodil klingt Fazit aus. Ich bin Sigurd Brinkmann und wünsche eine gute Nacht.